European Studies gibt es ja als Bachelor und als Master. Erste Fakten von Markus Weber.
Worum geht's?
Die Schlagworte des Fachs sind Internationalität und Interdisziplinarität. Wer European Studies bzw. Europastudien oder Europawissenschaften studiert, beschäftigt sich mit Europa aus allen möglichen Perspektiven. Historisch, politisch, juristisch, kulturell oder wirtschaftlich. Je nachdem, welche Universität oder welcher Schwerpunkt gewählt wird. Dabei ist an den meisten Universitäten ein längerer Auslandsaufenthalt obligatorisch.
Wo kann ich das studieren?
An rund 20 Universitäten in Deutschland. Als Bachelorstudiengang gibt es European Studies zum Beispiel in Paderborn. Ein Master- bzw. Postgraduiertenstudium kann man unter anderem in Berlin, Düsseldorf, Flensburg, Frankfurt-Oder, Hannover, Leipzig und Saarbrücken absolvieren. Und in Magdeburg und Passau werden die European Studies als Bachelor- und als Masterstudium angeboten.
Wie bewerbe ich mich?
Direkt bei den Hochschulen. Da es sich meist um einen Masterstudiengang handelt, ist ein Bachelorabschluss die erste Zulassungsvoraussetzung. Der Numerus Clausus dafür liegt zwischen 2 und 2,5. Überall braucht man natürlich Sprachkenntnisse. In Hannover, Frankfurt-Oder und Magdeburg müssen Studienbewerber zudem ein Motivationsschreiben vorlegen.
Markus Weber mit ersten Fakten zu den European Studies und eine, die das alles, was dort gefordert wird, schon hinter sich gelassen hat, die schon einen richtig großen Schritt gegangen ist, stellen wir Ihnen hier etwas genauer vor.
Ja, ich bin Katharina Görig, ich bin 25 Jahre alt und ich studiere zurzeit den Master of European Studies an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Nach dem Abitur bin ich erstmal ins Ausland gegangen, nach Estland, und habe dort einen europäischen Freiwilligendienst gemacht. Und da ist mir klar geworden, dass ich gerne als Kulturmittler arbeiten möchte. Und mich nur mit einer Region zu beschäftigen, das war mir irgendwie nicht genug. Und deshalb wollte ich lieber European Studies studieren, um mich mit der ganzen Europäischen Union zu beschäftigen. An der Viadrina ist es so, dass es sehr offen ist. Also jeder Student hat die Möglichkeit, selber sein eigenes Profil zu finden. Und das ist auch das, was mich so gereizt hat. Man kann wählen zwischen einem juristischen, kulturwissenschaftlichen, politikwissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Schwerpunkt. Und darüber hinaus kann man dann halt überlegen, ob man sich Europa im Ganzen nähern möchte oder ob man einen polnischen Schwerpunkt legen möchte oder einen türkischen, wie auch immer. Also das zeichnet den MES an der Viadrina aus, dass er eben interdisziplinär und auch pluriregional angelegt ist. Darüber hinaus gibt es bei dem Studiengang an der Viadrina verschiedene Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen, auch über jetzt das Erasmus-Programm hinaus. Das heißt, man kann 3 Doppeldiplome machen, also 1 von 3. Man kann quasi einen deutsch-polnischen Abschluss machen oder einen deutsch-türkischen oder einen deutsch-französischen, was für mich dann auch wieder den Studiengang interessanter macht. Auf jeden Fall sollte man die Fähigkeit dazu haben, also einen Perspektivwechsel zu vollziehen. Das, denke ich, ist ganz wichtig. Dass man auch seinen eigenen Hintergrund kritisch hinterfragen kann, wenn man sich eben anderen Kulturen nähert. Ich bin gerade am Kofferpacken. Für mich geht es dann im Wintersemester und im Sommersemester nach Istanbul. Also ich mache jetzt einen dieser Doppeldiplome, und zwar den deutsch-türkischen. Ich gehe für 2 Semester an die Bilgi-Universität in Istanbul, studiere da 1 Semester, und das 2. Semester werde ich dann nutzen, um meine Masterarbeit dort zu schreiben.
Na, auch ein bisschen neidisch. Ja, ich auch. Wenn ich sowas höre, denke ich, cool. Katharina Görig, 25 Jahre, studiert den Master of European Studies an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. 50 Länder auf etwa 10 Millionen Quadratkilometer. Wenn man sich das dann auf dem Globus anguckt und andere Länder zum Vergleich nimmt, dann sieht man, dass das ja ganz, ganz viele kleine Länder und Nationen sind, die sich über Jahrhunderte so richtig schön die Köpfe eingeschlagen haben. Und irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg hatte man einfach keine Lust mehr und hat gesagt, nie wieder Krieg. Wir versuchen uns jetzt mal Schritt für Schritt zu einigen. Das Endprodukt, zumindest von einigen, die sich da zusammengetan haben, nennt sich Europäische Union. Und Monika Ahrens zeigt uns nochmal die Anfänge.
Es ist der 9. Mai 1950. In einer Regierungserklärung vor Journalisten schlägt der französische Außenminister Robert Schuman vor, eine europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, kurz EGKS, zu gründen.
Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays de l'Europe.
Der Plan, die Mitgliedstaaten, neben Deutschland und Frankreich sind das die Benelux-Staaten und Italien, sollen ihre Produktion von Kohle und Stahl gemeinsam kontrollieren, erklärt der Politikwissenschaftler Jürgen Mittag.
Kohle war also der zentrale Primärenergieträger, der notwendig war, um wirtschaftliche Produktion überhaupt herzustellen, der aber auch notwendig war, um Waffen, Kriegsmaterialien herzustellen.
5 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg will Frankreich sich absichern, dass Deutschland nicht eines Tages wieder angreift.
Die Motive von Deutschland waren breit gefächert, aber ein zentrales Motiv ragt heraus. Über die Zusammenarbeit in europäischen und internationalen Organisationen wieder nationale Souveränität rückzuerlangen und zurück auf die internationale Bühne zu kommen.
Der Vertrag über eine europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl tritt 1952 in Kraft. Es ist der Beginn einer Entwicklung, an deren Ende die Europäische Union steht. Zum ersten Mal geben hier europäische Staaten nationale Kompetenzen an eine überstaatliche Instanz ab. In den kommenden Jahrzehnten vertiefen die Länder ihre Zusammenarbeit und weiten sie auf andere Bereiche aus. Das Grundprinzip bleibt. 1958 treten die Verträge über die Europäische Atomgemeinschaft Euratom und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft in Kraft.
Die EWG zielte auf eine Zollunion. Eine Zollunion meint der Abbau von Binnenzöllen und die Errichtung eines gemeinsamen Außenzolls. Das war das primäre Ziel, was man mit dem EWG-Vertrag in die Wege geleitet hat.
Seit 1992 organisieren sich die Staaten in der Europäischen Union. Die EU zählt heute 27 Mitgliedstaaten. Es gibt einen gemeinsamen Binnenmarkt, eine Wirtschafts- und Währungsunion und viele Probleme. Und einen etwas angekratzten Mythos. Er handelt vom europäischen Geist.
Das ist eigentlich ein Rückgriff auf das, was man schon mit der EGKS 1952 in die Wege leiten wollte. Eine Überwindung nationaler Barrieren und Hemmnisse, eine Überwindung der Jahrzehnte, jahrhundertelangen kriegerischen oder auch wirtschaftlichen Auseinandersetzungen in Europa und die Zusammenarbeit im Sinne gemeinschaftlicher Interessen mit dem Ziel letztendlich, dass Europa als Gesamtes stärker aus dieser Zusammenarbeit hervorgeht.
Der Politikwissenschaftler Jürgen Mittag im Beitrag von Monika Arendt über die Anfänge der Europäischen Union. Und sehr viel mehr Europa dann ja in den European Studies stellen wir Ihnen Stück für Stück vor.